Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Ich habe heute einen Gast bei mir, wo ich mich ganz, ganz lange drauf gefreut habe. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, zusammen diesen Termin wahrzunehmen. Ich habe Leonie Braun bei mir im Podcast-Interview und wir werden heute über das Thema Artenschutz sprechen. Aber wir werden, damit du auch direkt etwas mitnehmen kannst von diesem Podcast, über deinen Vorgarten und deinen Garten sprechen und dort einmal schauen, was sind denn so die Don'ts and Do's oder die No-Gos, was sollten wir eher nicht machen und was sollten wir machen?
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Leonie, wenn du dich als erstes einmal vorstellen magst, wer bist du überhaupt, was machst du und wie bist du zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ich bin Leonie Braun. Ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin in einem großen Bauunternehmen bei der Bremer SE in Paderborn. Wir sind ein Bauunternehmen, was Deutschland tätig ist und ich darf mich hier ja um alle Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, beschäftigen, sowohl auf der Bauebene als auch auf der Unternehmensebene. Und ja, darf ein bisschen gucken, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und wo man gegebenenfalls nochmal nachrüsten müsste, damit Nachhaltigkeit ein bisschen mehr primär in den Vordergrund gerät.
Wir kennen uns jetzt ja schon einige Jahre aus deiner vorherigen Tätigkeit bei Baumeisterhaus, wo du selber selbstständig warst und ein mittelständisches Bauunternehmen geführt hast. Und du bist auch so eine von denen, die mich dazu gebracht haben, diesen Weg zu gehen. Also du hast mich immer positiv beeinflusst, bist vorausgegangen und hast für dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich gekämpft. Du machst das ja schon sehr, sehr lange, also bedeutend länger als ich. Wenn du vielleicht uns einmal erklärst, wie bist du als Pionier der Nachhaltigkeitszertifizierung der DGNB dazu gekommen und warum sollte man überhaupt darüber nachdenken, ein Haus zu zertifizieren? Macht das überhaupt Sinn?
Ja, danke erstmal, dass ich dich ein bisschen inspirieren durfte. Das verstehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, ganz, ganz viel beim Thema Nachhaltigkeit fängt mit Sensibilisierung an und darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, ganz viele Dinge, was die Menschen so tun, das machen sie gar nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht wissen. Und ich glaube, das haben wir im Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz extrem. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, ich habe Architektur studiert und habe dabei festgestellt, okay, es kommen immer mehr oder die Themen mit Nachhaltigkeit kommen, ich meine, das ist auch schon ein paar Jährchen her. 2009 bin ich damit gestartet und das Thema Nachhaltigkeit hat eine kleine Rolle gespielt. Es war immer wieder ein Thema, aber irgendwie nicht genug. Und ich habe dabei immer wieder festgestellt, so hey, die Baubranche hat echt eine ganz schön große Verantwortung. Ne, weil wir haben extrem hohe Emissionen, für die wir verantwortlich sind. Wir haben extrem viel Abfall, den wir produzieren. Und diese Rolle, die wir dabei spielen, ist, finde ich, echt ganz schön groß. Und dann war es für mich einfach so ein bisschen der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Gebäudeplan, schön und gut, aber irgendwie müssen wir das Bauen mal ein bisschen revolutionieren oder müssen wir mal ein bisschen was anpacken. Und da habe ich tatsächlich mal geguckt, wie man was vertiefen könnte in Richtung Nachhaltigkeit und habe dann den Masterstudiengang Nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften bei den Bauingenieuren gefunden, wo ich gedacht habe, okay, dann tun wir uns das mal an und brauchte dann noch ein paar Zusatzmodule, um da dann reinzukommen. Das war 2014, auch schon 11 Jahre her. Und da habe ich dann die ersten Berührungspunkte wirklich mit Zertifizierungssystemen auch gehabt, dann da primär natürlich mit der DGNB, die es ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange gab. Und dann habe ich eigentlich tatsächlich sukzessive angefangen, mich dem Thema anzunehmen und habe dann 2015 den Master gemacht und habe dann auch bei Bremer nach dem Studium angefangen und habe dann natürlich, weil ich den Background aus dem Studium hatte, alles auf den Tisch bekommen, was mit Nachhaltigkeit zu tun hatte und das fand ich gut, das kam on top. Es hat mir aber immer Spaß gemacht und deswegen seit 2015, also seit gut 10 Jahren, darf ich ja Gebäude mit begleiten in der Zertifizierung und habe sukzessive dann natürlich meine eigene Ausbildung bei der DGNB gemacht zum Consultant, zur Auditorin, um dann auch Gebäude selber zertifizieren zu können.
Wenn du vielleicht mal Revue passieren lässt, weil das ist jetzt 10, 11 Jahre her, wie war es da? Wie hat man da über das Thema Nachhaltigkeit und Zertifizierung gesprochen? Und was hat sich jetzt 10 Jahre später getan? Weil ich denke, dass da ja sicherlich schon ein gewisser Prozess sich entwickelt hat und vor 10 Jahren sowas glaube noch eher eine Besonderheit gewesen ist? Oder war es dort im größeren Bereich, wo ihr tätig seid, auch damals schon Standard?
Standard war es tatsächlich nicht. Natürlich hat es eine andere Rolle gespielt, als es das jetzt im kleinen Häuslebau spielt. Da kam es dann ja jetzt doch aus anderen Gründen, dass man sich damit intensiver beschäftigt hat. Natürlich haben sich auch die Zertifizierungsgrundgedanken ein bisschen geändert, ne? Also auch die DGNB hat das Thema natürlich damals ganz, ganz anders bespielt, als sie es jetzt bespielt. Und so ein Kriterienkatalog ist umfangreicher geworden. Themen kamen neu hinzu, wie unser Thema heute Biodiversität. Das ist erst 2018 in der neuen Version mit reingekommen. Vorher hat das gar keine Rolle gespielt. Da musste man auch eher mal googeln, was bedeutet Biodiversität eigentlich. Da hat sich schon massiv was geändert, aber auch im Doing. Und das ist eigentlich auch sehr was wirklich Positives. Ne? Ich habe das gerade so, was das Thema Schadstoffe, ne? Wir haben uns schon oft über das Thema Schadstoffe ausgetauscht, weil es für mich immer ein super wichtiges Thema ist, ne? Weil ich einfach irgendwie sage, warum bauen wir Dinge ein, die irgendwie gegebenenfalls krebserregend sind oder die einfach keine guten Auswirkungen haben auf die Gesundheit oder haben können auf die Gesundheit. Und da muss man tatsächlich sagen, dass so eine Materialprüfung damals und heute eine ganz andere Nummer ist. Na, also wenn ich jetzt eine Materialprüfung von einem Fliesenleger kriege, dann kann ich die eigentlich durchwinken. Na, dann ist da im Großen und Ganzen nichts dabei, was irgendwie gravierend ist oder was ausgetauscht werden muss. Aber vor 10 Jahren war das was ganz anderes. Na, da war das wirklich auch bei Malagen ähnlich. Ne? Bei Malagen gibt es jetzt immer noch ein paar Themen, aber nicht mehr so extrem wie damals. Und das muss man schon sagen, dass das ja eine schöne Entwicklung ist, weil auch Hersteller reagieren. Und da müssen wir ja hin. Ne? Dass es einfach nicht wir was umsetzen müssen, sondern dass es herstellerseitig passiert. Und
das ist ja ein ganz, ganz toller Prozess, dass man da halt einfach sieht, es hat sich da einiges getan und es hat wirklich was gebracht, weil, also Schadstoffe ist ja das schöne Thema, da gibt's ja keine zwei Meinungen. Also keiner sagt ja, ich hätte gerne möglichst viel Schadstoffe, krebserregende oder Giftstoffe in meinem Haus, sondern sagt ja zum Glück jeder, ach nö, bleib mir damit doch bitte weg. Und das Schöne ist, das versteht ja auch jeder Hersteller, wenn sein Produkt jetzt gebrandmarkt ist und sagt, das ist nicht gesundheitsfördernd, sondern eher schädlich, dann wird es auch sehr schwer, das zu verkaufen. Und das ist das Schöne, dass das jetzt auch ein Großteil der Industrie verstanden hat und da nun sich weiterentwickelt hat, so dass wir halt da das Leben etwas einfacher haben, die technischen Merkblätter, die Sicherheitsdatenblätter halt schneller bekommen, beziehungsweise überhaupt bekommen. Ich denke, vor 10 Jahren war das noch ein bisschen anders, um da überhaupt ranzukommen.
Ja, das stimmt. Ja, und tatsächlich aber dabei auch tatsächlich dieses Thema, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass so wie wir Gebäude heute bauen, ist es ja auch anders, als sie früher gebaut wurden. Das heißt, die Gebäude sind dicht. Das heißt, Schadstoffe, die ich reinbringe, können nicht raus. Früher konnten sie eher mal raus, weil die Wände waren nicht so dicht oder das Fenster war nicht so dicht. Ne, das spielt ja auch eine Rolle von, haben wir schon immer so gemacht, zu, hey, wir müssen wirklich was ändern.
Ja, absolut. Du hast dich jetzt weitergebildet. Ich bin selber ja auch Consultant und Auditor bei der DGNB und nehme auch immer wieder die Weiterbildungsmaßnahme dort wahr. Der letzte war zum Thema Schadstoffe. Das war echt ein sehr, sehr trockenes Thema. Du hast dich jetzt weitergebildet zum Thema Biodiversität und Artenschutz. Das ist ja ein Thema, du hast es gerade gesagt, man muss erst mal googeln, was ist überhaupt Biodiversität? Ich glaube, das geht immer noch sehr, sehr vielen so. Wir haben so gewisse Tierbotschafter wie den süßen Panda-Bär, egal ob den kleinen oder den großen, den Orca oder halt den Tiger oder halt einfach so Tiere, die man halt einfach von sich aus sehr gerne mag. Aber über viele Tiere, die das betreffen, sprechen wir halt gar nicht so. Wenn du vielleicht uns erstmal erklärst, was war das für eine Weiterbildung und was bedeutet das für uns in Deutschland?
Ja, das war eine Weiterbildung zur Biodiversitätsmanagerin bei der DGNB. Da geht es primär darum, tatsächlich die Förderung biodiversitätsfördernder Außenbereiche, ne, das heißt wirklich die Außenbereiche, die bebaute Umwelt biodiversitätsfördernder zu gestalten, sowohl im Neubau als auch in der Sanierung im Bestand. Ich glaube, da ist immer noch mal ganz wichtig, auch so ein bisschen zu differenzieren, was bedeutet Biodiversität eigentlich. Ne? Wir reden nicht nur über Artenschutz, ne? Also Artenschutz ist wichtig oder die Vielfalt der Arten, sondern eben auch über die Vielfalt der Gene und die Vielfalt der Ökosysteme, ne? Weil das einfach zusammenhängt, ne, ist. Und es auch, wenn es nur um die Arten geht, ist einfach auch die Vielfältigkeit innerhalb der Art, also die Gene, dabei besonders wichtig und einfach auch die Ökosysteme. Ne? Also wir kriegen das ja bei genug Ökosystemen auch mit, die dann irgendwo immer in Mitleidenschaft gezogen werden. Und da ist es einfach super wichtig, dass man verschiedene Möglichkeiten bietet. Und da ging es bei der Weiterbildung einfach darum zu gucken, wo können wir das eigentlich in unserer bebauten Umwelt mit einbringen. Ja, und natürlich spielt bei uns hier dann der Panda, ne, oder der Orca dann doch nicht die ganz große Rolle, ne? Oder das ist natürlich der Eisbär, den wir auf der einsamen Scholle sehen, den wir vor Augen haben. Ne? Das ist natürlich, das brennt sich zwar ein, aber es ist wieder zu weit weg. Ne? Wir müssen irgendwo das angucken, was hier bei uns vor der eigenen Haustür ist. Und natürlich ist das wieder nicht so groß, sondern das ist das, was wir nicht so oft sehen. Ne? Das hat ganz viel mit Insekten zu tun. Das ist das, was wir auf der Windschutzscheibe sehen oder eben nicht mehr sehen. Ne? Wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, dann musste man bei jeder Raststätte halten und musste die Scheibe vorne sauber machen. Das müssen wir jetzt gar nicht mehr machen. Ne? Also das heißt, das Insektensterben ist extrem. Ne? Also ich bin da immer relativ drastisch, aber ich sehe das auch tatsächlich so. Wir sind im sechsten Massensterben. Da müssen wir uns auch nicht irgendwo scheuen, das zu sagen. Wir sind da mittendrin. Ne? Und irgendwann ist es so doof, es ist, aber irgendwann ist der Mensch die Art, die ausstirbt. Das ist so. Ne?
Ja, und es ging noch nie so schnell. Also wenn man sich damit beschäftigt, das ist ja, also finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, da in die Tiefe zu gehen. Wir hatten, das zweitschnellste war, ich meine, nach einem großen Vulkanausbruch, der dann wirklich die Atmosphäre ja mit Staub belegt hat und das Ganze halt beschleunigt hat. Aber wir Menschen kriegen das sogar noch schneller hin, auf unsere ganz besondere Art, so wie wir halt sind. Was bedeutet das ganz konkret? Was kann jeder hier in Deutschland tun? Es ist ja genau, wie du gesagt hast, der Eisbär ist zu weit weg. Das ist dann wieder, man ist auf Distanz. Eisbären haben wir ja gar nicht, hatten wir auch lange hier nicht. Also deswegen nicht ein deutsches Thema, wir blenden schnell aus. Was kann man hier in Deutschland tun und was würde am meisten helfen, was wir alle umsetzen könnten?
Also ich glaube tatsächlich, also dieses Artensterben, das ist auch in Ordnung, dass dieses Artensterben stattfindet. Ne? Also auch da wieder, das ist das ähnliche Thema, was wir immer wieder haben mit diesem Klimawandel, ist ja normal, war schon immer so. Das ist okay, ne? Es ist in Ordnung, dass wir einen Klimawandel haben und es ist auch okay, dass Artensterben, aber eben die Geschwindigkeit, wie du es gerade auch gesagt hast, die ist das Problem dabei. Ne? Und die müssen wir irgendwo aufhalten. Und da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, wie, also können wir das überhaupt noch? Ne, das ist natürlich schon die ganz große Frage. Aber wenn ja, wie können wir das und wie kann wieder mal da der kleine Mann das? Ne? Ich meine, wenn man nicht nur auf Tiere achtet, wir haben das in den Wäldern ja auch ganz extrem gehabt, ne? Wenn man sich so dieses Thema Borkenkäfer in den letzten Jahren mal anguckt. Mhm. Und eigentlich aus meiner Sicht da auch ein schönes Thema mit dem Wald als Monokultur, ne? Das, was wir Menschen geschaffen haben. Ne? Eine vorherige Generation hat für uns entschieden, dass die größte Fläche im Wald nur noch aus Fichten und Kiefern besteht, ne? Weil wir brauchen schnell wachsendes Holz. Ne? Und was das aber für Auswirkungen hat, das ist alles das, was der Mensch macht. Und da müssen wir natürlich jetzt dran und wirklich überlegen, okay, was können wir jetzt machen, sowohl natürlich beruflich im Kontext von Forstwirtschaft, was muss jetzt gepflanzt werden, aber was können wir selber auch hier tun? Ne? Und ich glaube, so der kleine Mann, die kleine Frau, die einfach irgendwo jetzt hier gucken muss, wie konsumieren wir eigentlich? Ne? Legen wir Wert darauf, wo kommt unser Obst und Gemüse her? Ne, was wird davon gespritzt? Ne? Weil Pestizide da aber einfach eine riesengroße Rolle spielen. Weil in dem Moment, wo ich Pestizide verwende, zerstöre ich ja auch ganz, ganz viel. Und das muss einem da immer im Klaren sein. Das heißt, es ist in Ordnung, wenn ich habe es tatsächlich lustigerweise gestern Abend gehabt, dass ich einen Eisbergsalat zu Hause hatte und bei den Blättern waren dann überall kleine Krabbelfiecher drauf. Ja, ist halt Bio, waren halt keine Pestizide dran. Wasche ich ab, ist nicht schlimm. Oh, ich habe dann vielleicht auch ein paar Insekten getötet. Nein, aber ne, also dass man sich da einfach drüber im Klaren ist, Bio spielt da tatsächlich eine Rolle, weil ich einfach dieses Pestizide-Thema umgehe, ne, aber auch dann wirklich mal gucke, so was wächst bei uns eigentlich saisonal, ne, einfach zu gucken, so hey, wann wächst was, muss es der Apfel Pink Lady sein oder kann ich einfach aus dem alten Land einen schönen Apfel nehmen, also das sind so Kleinigkeiten, die aber einfach eine große Wirkung haben, nicht nur auf die Biodiversität, sondern letztendlich auch auf den Klimawandel oder auf die Eindämmung dessen. Na, und das sind natürlich, klar könnte man jetzt hier auch sagen, oder kann man hier sagen, sollte man wahrscheinlich auch, ne, dass ein Fleischkonsum auch eine große Rolle dabei spielt, ne, weil natürlich alles, was an landwirtschaftlicher Fläche für diese Intensivtierhaltung benötigt wird, ja extrem ist. Genau. Ne, das heißt, da beim Fleischkonsum wirklich auch darauf gucken, dass man das reduziert oder zumindest ein bisschen eindämmt, weil die Landnutzung da einfach durch diese Intensivtierhaltung einfach auch extrem belastet ist. Und das sind alles Kleinigkeiten, die man im Alltag einfach auch machen kann. Ne? Müllvermeidung, ne? Weil ich meine, wir kennen alle diese Plastikmüll in den Ozeanen, diese Bilder von irgendwelchen Schildkröten und irgendwelchen Fischen. Das spielt natürlich eine Rolle und das spielt dann auch hier eine Rolle, wie wir hier konsumieren und wie wir hier leben. Ne? Und am Ende ist es immer wieder diese Sensibilisierung, das Bewusstmachen dafür, was wir hier tun und dass alles, was jeder Einzelne tut, Auswirkungen hat auf unsere Umwelt.
Ja, und auch vielleicht dass man nicht einem das wegnehmen möchte. Du hast jetzt echt einen ganz, ganz tollen Bogen geschrieben, wo du das Ganze einmal zusammengefasst hast in wenigen Sätzen. Also wirklich hervorragend. Aber dass jetzt nicht der eine oder andere sich auf den Chips getreten fühlt, das heißt jetzt nicht im ersten Schritt, dass man gar kein Fleisch essen darf, sondern wenn man regional und saisonal diese beiden Wörter, die man ja immer wieder hört, vielleicht auch fast nicht mehr hören kann, aber einfach beherzigt. Und auch gerade bei dem Thema Fleischkonsum sagt, früher gab es einen Sonntagsbraten. Das hat auch einen Grund, weil es den nur am Sonntag gab. Da gab es nicht dreimal am Tag Fleisch. Da war das wirklich was ganz Besonderes, dass man ein Tier getötet hat, um es dann zu essen, zu einer ganz besonderen Feierlichkeit. Und es muss aber nicht unbedingt dreimal am Tag nun Fleisch sein, was dann im schlimmsten Fall noch aus Argentinien importiert wird und auch noch mal einen riesen CO2-Fußabdruck auf dem Weg dahin hat. Und das muss dann halt jeder mit sich selber ausmachen. Und so ist es, dass man dann irgendwann dazu kommt und sich die Frage stellt, braucht man das überhaupt noch? Oder kann man ganz drauf verzichten? Oder halt wirklich nur noch zu besonderen Anlässen? Und das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und halt einfach überlegen, welchen Schritt gehe ich dort und welchen Beitrag leiste ich dafür? Wir hatten gerade schon das Thema Pestizide. Ich gucke hier gerade raus, sehe vor mir dort ein Maisfeld. Wenn ich noch ein bisschen weiter gucke, ist da hinten Holland. Also 4-5 Kilometer weiter ist die holländische Grenze. Und das ist halt natürlich auch bei uns hier im ländlich geprägten Raum immer die Diskussion, was kann ich als kleiner Mann denn mit meinem Vorgarten tun, wenn hier nebenan die Riesenfelder gespritzt werden und damit die Insekten abgetötet werden. Aber ganz so einfach ist es ja auch nicht. Wenn wir vielleicht zurückkommen zu dem Häuslebauer, und da ist gerade der Vorgarten ja so ein häufiges Streitthema, dass in den neuen Bebauungsplänen Splitt- und Kiesbeete verboten sind, eine Begrünung erzwungen wird, was Schritte in die richtige Richtung sind. Warum ist das überhaupt so? Beziehungsweise, wenn du uns einmal sagst, was sind so drei No-Gos, die man in seinem Vorgarten auf keinen Fall machen sollte, und vielleicht auch einmal erklärst, warum nicht?
Ja. So, jetzt überlege ich mir vielleicht drei neue Sachen und erzähle gar nichts über den Steingarten. Nein, natürlich.
Können wir gleich noch zu kommen.
Nein, natürlich ist es so, dass diese Schottergärten zu Recht über oder in vielen Bundesländern oder in vielen Bebauungsplänen rausgestrichen werden und es verboten wird, ne, weil sie einfach keinen Mehrwert bieten. Ne? Da ist einfach kein Lebensraum für nichts und niemanden. Ne? Der Boden wird im Prinzip abgedichtet, ne? Der kann einfach gar nicht mehr normal atmen. Ne? Das heißt, ich habe da auch im Zweifel gar keine Nährstoffe mehr in meinem Boden. Ne? Ich habe keinen Lebensraum für irgendwelche Tiere. Klar, Unkraut kommt da nicht so durch, das ist ja vielleicht ganz nett, aber auch die brauche ich natürlich irgendwo in gewisser Hinsicht auch. zumindest am Ende nochmal als Nahrungsquelle. Ne, aber auch die Pflanzen, die ich sonst angebaut habe, kommen gar nicht wirklich zur Geltung, weil denen auch ihre Lebensgrundlage da irgendwo genommen wird, wenn überhaupt was gepflanzt wird. Ne? Ich meine, wir haben ja viele Schottergärten auch, wo gar nichts mehr gepflanzt wird oder haben. Na doch, so sind noch ganz schön viele. Ich kann das verstehen, dass man das macht, weil man einfach sagt so, hey, ich möchte es pflegearm haben. Mhm. Ne, ich kann das total verstehen. Und so der vereinzelte Steinhaufen ist ja auch gar nicht schlecht. Ne? Den erzähle ich dann eher bei den Do's, den man auf jeden Fall mal machen sollte. Mhm. Aber nicht dieses in der Fläche. Ne? Das ist einfach kein Lebensraum. Ne? Wenn man sich jetzt wirklich mal anguckt, welche Ökosysteme wir hier haben, dann entspricht das keinem Ökosystem, das ich schaffen kann, was hier in unseren Gefilden Lebensraum bietet.
Okay, also Kies- und Splittgärten macht echt keinen Sinn, weil es alles abtötet, man ist planiert und sagt, da geht gar nichts mehr. Ja. Was wäre die Nummer zwei? Wovon würdest du auch abraten im Garten?
Invasive Arten. Im Prinzip das, was du anfangs auch schon gesagt hast, der Kirschlorbeer. Da ist es tatsächlich auch so. Das ist auch... Das kann ich auch nachvollziehen. Ich gehe zum Galabauer oder ich gehe ins Gartencenter und ich suche das aus, was ich schön finde oder was praktikabel ist. Und ein Kirschlorbeer ist total praktisch.
Ne, müssen immer wir uns grün, nichts vormachen. Der ist immer grün. Wächst sehr schnell, ist sehr resistent, braucht nicht viel Wasser.
Ne, aber das ist einfach eine invasive Art, die auch einfach für unsere Gefilde hier keinen Lebensraum bietet. Ne, und im Zweifel auch heimische Pflanzen damit wegschiebt. Ne, und sich dann irgendwo so ausbreitet, dass man da irgendwo sagt, dass die anderen gar nicht mehr da zur Geltung kommen. Man hat es ja auch, der blüht ja auch nicht so. Ne? Das heißt, man kann sich schon mal merken, so alles, was blüht, ist schon mal positiv. Ne? Wobei auch nicht immer. Ne? Wenn ich mir, dann gucke ich mir auf der anderen Seite an, so ein so ein Schmetterlingsflieder, ne? Auch eine invasive Art. Ne? Ein Schmetterlingsflieder ist wunderschön. Ne? Hätte ich auch gerne im Garten, aber ich kämpfe lieber noch mit meinem Kirschlorbeer, den ich loswerden muss. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn in meinem Garten, ich sehe jeden Tag in meinem Garten gewachsene Strukturen, ich sehe jeden Tag in meinem Garten noch Sachen, wo ich sage, die dürfen da eigentlich nicht sein. Ne? Aber so ein Schmetterlingsflieder ist was Ähnliches, wo ich sage, hey, der sieht wunderschön aus und die Insekten gehen da alle hin. Ne, alle fliegen dahin, so gerade ne, Schmetterlinge, Bienen, das sieht total schön aus. Das heißt, ich weiß ja im Prinzip gar nicht, dass ich da gegebenenfalls was tue, was schlecht ist, wenn Insekten den annehmen. Aber bei dem ist es tatsächlich so, dass er so ein bisschen wie so eine Fata Morgana ist, in Anführungsstrichen. Der hat halt so einen Nektar, der total interessant riecht, dass alle dahin wollen, aber da ist im Ende gar nichts drin an Nährstoffen, was die Insekten brauchen. Und das ist natürlich ein bisschen fies, ne? Dann werden wir getäuscht und die Insekten getäuscht, ne? Und der hat sich innerhalb von Jahren hier ausgebreitet wie sonst was. Und auch der verdrängt wieder die heimischen Arten. Und das ist einfach nicht gut.
Also das heißt, das ist quasi wie Drogen für die Insekten.
Ja, man sagt, das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber man sagt, da ist Nikotin drin.
Okay. Das bedeutet, die gehen dann nur noch dahin und würden jetzt die heimischen Arten verschmälern und sagen, warum soll ich denn da die normale Blüte nehmen?
Ja.
Sondern ich kriege da ja was viel Besseres, was mich berauscht.
Ja, im Zweifel ist das zumindest immer die erste Anziehungskraft, die dahin wirkt und das, wo die jetzt erstes hingehen.
Also invasive Arten bedeutet Verdrängung der heimischen Arten, dass die dafür sorgen, dass halt die hier eigentlich sind, nun nicht mehr so wachsen können beziehungsweise zurückgedrängt werden. Das Zweite, was immer wieder gesagt wird, was jetzt bei deinem Beispiel nicht war, ist, dass die heimischen Insekten gar nicht an alle Pflanzen gehen, weil sie sie quasi nicht kennen. Also wenn wir jetzt irgendwie eine ganz tolle Art, die auch ganz schön blüht, gibt es das auch, dass sie sagen, nee, die Insekten verstehe ich nicht, kenne ich nicht, nehme ich nicht. Also es bringt gar nichts.
Die Insekten gehen schon erstmal, also die gehen schon mal gucken, in Anführungsstrichen. Ne? Wenn etwas schön blüht, dann gucken sie schon, aber es bringt halt nichts, was sie nicht weiterbringt. Ne? Also da haben wir schon irgendwo auch ein Problem.
Wenn du das nochmal erklären magst, weil ich habe es bislang immer so verstanden, kauf bitte, sagen wir mal, die Blumenmischung. Kauf die hier eh wachsen würde und nimm jetzt nicht die gerade günstig bei wem auch immer ist, die am Ende vielleicht aus Nordamerika kommt oder wo auch immer, weil die heimischen Insekten gar nichts mit anfangen können. Ja. Ist das so oder ist das ein Gerücht?
Das ist dann wieder die Frage, ne? Wie kann man das wissenschaftlich belegen? Ne? Setzt sich da einer hin und prüft das? Es gibt das, die sagen, die gehen da nicht hin, ne? Und es gibt das, dass sie sagen, sie gehen da hin. Ich würde schon sagen, sie gehen da hin, weil Insekten gehen ja auf Geruch und die gehen auf Farben. Ne? Alles, was lila ist, ist erstmal was total Interessantes. Ne? Lila ist total anziehend. Ne? Sie können es aber hinterher nicht verwerten. Das heißt, sie nehmen da vielleicht Nektar, aber der bringt im Umkehrschluss am Ende nichts. Und der wird dann vielleicht, wir müssen ja auch dann wieder gucken, im Zweifel kann das ja auch dazu führen, dass diese invasiven Arten woanders hinführen. Ne? Weil wir reden ja auch über das Thema Bestäubung. Ne? Das heißt, ein Insekt, was dann zu einer invasiven Art geht, trägt die dann wieder woanders hin und dann wächst die wieder weiter, verdrängt dann wieder unsere heimischen Arten. Ne? Das ist dabei dann ja auch wieder ein Problem. Und wir müssen auch nicht nur über Insekten nachdenken, sondern wir haben natürlich auch super viele Vögel. Ne? Und auch andere Tiere, die bei uns einfach auf Nahrungssuche sind. Ne? Und die brauchen dann tatsächlich da nochmal mehr, die heimischen Arten.
Gibt es noch ein drittes No-Go, was du sagen kannst? Also wir haben jetzt invasive Pflanzen, wir hatten Kies- und Splittgärten. Was wäre so das dritte für dich?
Ich habe noch ganz viel. Nein, tatsächlich so etwas ganz, ganz Einfaches, Blumenerde. Bei Blumenerde keine Blumenerde verwenden, wo Torf drin ist.
Ne, das klingt logisch, aber wenn du es gerne nochmal erklären magst.
Aber da sind wir wieder. Vielleicht für dich klingt es logisch. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele nicht unbedingt erstmal logisch ist, beziehungsweise auch da wieder man gar nicht drüber nachdenkt. Ne? Und Torf gehört einfach in die Moore. Ne? Das ist einfach ein Ökosystem. Moor ist total unterschätzt oder redet man zu wenig drüber. Ne? Moor ist ein Wahnsinns-CO2-Speicher. Ne? Das heißt,
ich wollte es gerade sagen, also die größere Senke als der Wald.
Ja, absolut. Ne, und da wird CO2 einfach gebunden und durch den Torfabbau wird es wieder freigesetzt und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, hey, super, ich habe eine Blumenerde, die Wasser gut speichern kann. Ist logisch irgendwie, wenn es aus dem Moor kommt. Ne, und das ist natürlich auch wieder, aber da sind wir wieder dann bei dem Thema, was wir vorhin mit den Schadstoffen hatten, dass natürlich herstellerseitig da was passieren muss, ne, und dann vielleicht irgendwann auch das dazu führt, dass es gar keine ja, gar keine torfhaltige Blumenerde mehr gibt. Ne? Aber auch das ist einfach noch ein langer Weg. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich wirklich sage, das ja, muss man berücksichtigen.
Wenn wir jetzt mal versuchen, das Ganze ins Positive zu drehen. Wir haben jetzt drei Sachen gehört, die wir nicht machen sollten. Also keine Kies- und Schrittgärten, keine invasiven Arten. Da gibt es sicherlich gute Literatur, wo man nachlesen kann oder halt einfach einen guten Gärtner, eine Baumschule fragen, was sind denn heimische Arten, die man hier gut anpflanzen sollte, dass man jetzt nicht einfach blind irgendwie was kauft, was man gerade schön findet. Und das Thema Blumenerde war mir auch nicht so bewusst, aber es ist natürlich vollkommen nachvollziehbar, den Abbau der Moore, dass das nicht sinnvoll ist, gerade in der heutigen Zeit. Was wären drei Sachen, die du empfehlen kannst, was man wirklich Gutes tun kann, um seinen kleinen Beitrag dort zur Biodiversität zu leisten?
Also natürlich könnte ich jetzt das Pendant sagen, wenn man keine invasiven Arten pflanzen soll, dann sollte man heimische Pflanzen pflanzen. Und natürlich geht es im Prinzip auch wirklich darum, dass man sich mal damit beschäftigt, hey, was haben wir eigentlich Tolles, was von hier kommt? Weil wenn man dann feststellt, was das alles ist, dass man auch ganz viel auf Kräuter gehen kann. Ne? Eine Freundin von mir hat keinen Rasen, ne, sondern hat überall Thymian. Das sieht wunderschön aus und da fliegt es nur so. Ne? Rasen ist auch wieder so ein Thema. Ne? Also das ist ne, der Deutsche, der seinen Rasen jeden Tag mäht, ne? Als absolute Monokultur und eher Wüste für Insekten. Das heißt, wo können wir wirklich mal gucken, wie können wir unseren Garten gestalten, dass wir wirklich was Heimisches, was uns aber selber auch was bringt. Dürfen wir auch meinetwegen ein bisschen egoistisch sein und sagen so, hey, was kann ich denn in der Küche gebrauchen und wo kann ich denn irgendwo nochmal einen Salbei anbauen oder eben auch den Thymian, ne? Also alles an Gewürzen, an Kräutern kommt bei uns immer ganz gut. Ne? Aber auch so ein Lavendel ist wunderschön. Ne? Das heißt, und der bringt wirklich ganz, ganz viel. Das heißt, wirklich zu gucken, hey, was kann ich selber tun, was ich selber noch gebrauchen kann, ja, was man dem Garten dann auch Gutes tut, beziehungsweise eben der ja, den Tieren, die da drin leben. Ich habe den Satz, das habe ich tatsächlich bei der DGNB, bei der Weiterbildung, fand ich eigentlich ein bisschen bekloppt, den Satz, man pflanzt keine Pflanzen, sondern man pflanzt Tiere.
Okay.
Finde ich, kann man jetzt sagen, okay, totaler Quatsch, aber eigentlich ist es total wahr. Das heißt, das, was ich pflanze, das pflanze ich einmal wegen der Pflanzen wegen, ne, weil wir gucken uns ja Flora und Fauna an, aber auch wegen der Tiere. Das heißt, die ich bespielen möchte, die ich glücklich machen möchte, für die pflanze ich etwas. Ne? Das heißt, bewusst mal damit auseinandersetzen, was wächst eigentlich auch wann. Ne? Dass man einfach dann auch guckt, so hey, ja, wann kann ich was gut pflanzen, weil welche Tiere brauchen was wann?
Also als erstes einmal den Vorgarten als Kräutergarten zu nutzen, ja, für den eigenen Gebrauch. Ja. Und die Arten, die du gerade genannt hast, Thymian, Lavendel, das riecht dann ja immer so schön, wenn man da durchläuft. Das ist ja wirklich auch schon fast berauschend, gerade wenn ich mir dann vorstelle, nur Thymian zu pflanzen. Ja. Also sehr, sehr spannend. Und natürlich es zu nutzen, dass man es für die Küche nutzt. Dass man halt dann das, was man dann halt braucht, dann halt zum Kochen und zum Essen nutzt. Also tolle Idee. Der Deutsche möchte ja gerne so ein bisschen sichtgeschützt sein. Das heißt, für viele ist ja ein ganz großes Bedürfnis, eine Hecke zu pflanzen. Und ich finde eine Hecke schon mal viel, viel besser, als wenn wir jetzt mit irgendwie welchen vertikalen Steinwüsten oder halt Zäunen mit diesen Lamellen, die man da reinschiebt, arbeiten. Das ist für mich echt katastrophal. Also wenn ich daran langfahre, denke ich immer, oh, da ist das Gefängnis, wer muss da wohl gefangen sein? Aber die meisten Menschen finden das schön. Wenn wir jetzt eine Alternative zum Kirschlorbeer suchen, was gäbe es da an heimischer Art, die man nehmen könnte, um halt nicht die invasive Art zu wählen?
Ja, spannende Frage. Ist da natürlich auch immer so, dass vieles, was heimisch ist, einfach im Winter dann doch sein Laub verliert und man dann den Sichtschutz nicht mehr gegeben hat. Das heißt, man braucht dann ja natürlich wirklich eine Alternative, die auch im Winter blickdicht ist. Die Frage, ob man im Winter dann wirklich auch den Garten uneinsichtig haben möchte. Tatsächlich der wintergrüne Liguster, der gemeine Liguster, ist da eine schöne Art, die auch total unanspruchsvoll ist. Ne, kann man auch einfach, kann man regelmäßig zurückschneiden, kann man aber auch lassen. Wenn man es lässt, hat man wunderschöne Blüten. Das heißt, da sind dann auch schöne Blüten dran. Ne, der kriegt wirklich so kleine cremefarbene Blüten kriegt er und der kriegt auch einfach nochmal kleine Früchte, die dann auch wieder für Vögel einen Mehrwert bieten. Der ist da eigentlich eine ganz schöne Alternative, den man bauen kann oder den man pflanzen kann, nicht bauen kann, der auch grün bleibt.
Sehr cool, dann habe ich heute schon wieder was gelernt. Also ich hätte halt die Buchenarten angesprochen, aber die verlieren halt die Blätter.
Ja.
Für alle, denen das nicht wichtig ist, ist sicherlich eine Rotbuche eine Alternative, aber halt die sagen, ich möchte wirklich was, was das ganze Jahr über dicht ist, der Liguster. Vielen Dank dafür, Leonie. Was wäre so der dritte Punkt? Was kannst du noch empfehlen, was man Gutes tun kann im Garten im Sinne der Biodiversität?
Mehr Chaos.
Okay, das erklären wir mal.
Sich mal trauen, wegzukommen von diesem Bild. Wir haben genug Neubaugebiete mit Gärten gesehen und wir neigen dazu, das so modern zu machen, ne? Und alles irgendwie sehr, sehr ordentlich zu haben. Und eigentlich, und wir glauben aber auch immer, dass alle das so sehen wollen, dass wir das so ordentlich haben, und man ist eher so, oh Gott, wie chaotisch ist es denn beim Nachbarn? Und wir müssen dahin kommen, dass das Chaotische was Gutes ist. Ne? Je chaotischer das ist, desto chaotischer ist auch alles, was da so lebt. Ne? Also das ist, wir müssen uns trauen, zumindest zu überlegen, wo kann ich denn im Garten ein paar Ecken herstellen, die ich ein bisschen chaotischer habe, wo ich nochmal einen kleinen Steinhaufen habe, wo ich Totholz hinsetze, ne, wo ich Wasserschalen hinsetze, ne, Wasserschalen gerade bei den Temperaturen, die wir jetzt gerade wieder haben, super wichtig, ne, und einfach da nochmal ein bisschen mehr sich trauen, dahin zu denken, wegzukommen von diesem perfekt akkurat angelegten Garten hin zu ein bisschen mehr Chaos, zumindest an einzelnen Stellen, würde ich mir wünschen.
Das ist doch ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Also ich habe es von Dr. Eckert von Hirschhausen lernen dürfen. Wir brauchen keine Insektenhotels, sondern wir brauchen Insektenrestaurants.
Absolut.
Und wie du mir jetzt gerade nochmal beigebracht hast, ganz besonders halt auch was zu trinken für die Insekten. Wir nehmen das jetzt gerade auf. Heute ist bis zu 40 Grad vorausgesagt in Deutschland. Und das ist natürlich auch gerade für alle Tiere und ganz besonders die Insekten der Horror, wenn sie keine Möglichkeit haben, irgendwo Wasser zu finden.
Ja.
Meine letzte Frage, gibt es sonst noch irgendwie einen Tipp, den du privaten Häuslebauern mitgeben kannst, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben?
Was man immer mal wieder mitdenken kann, wenn man jetzt baut, klar, Garten mit Plan, ne, das sowieso, aber auch so Themen wie, wenn ich eine Mülltonnenbox habe, wenn ich einen Carport plane, eine Garage, alles, was so mit Flachdächern zu tun hat, vielleicht schon mal dran denken, so eine Wurzelschutzfolie mit einzubauen, damit man es begrünen kann, entweder direkt schon oder aber auch die Möglichkeit zu haben, es später zu machen, ne, dass man so ein bisschen dieses ganze Konstrukt, ich baue für meine Familie ein Gebäude, nicht sieht als, ich baue nur für meine kleine Familie ein Gebäude, sondern als Chance sieht für, ich biete für ganz viele andere Arten auch noch ein Zuhause. Ne? Weil wir nehmen irgendwo Lebensraum und dann ist es auch schön, wenn wir da Lebensraum schaffen. Nicht nur für die eigene Familie, sondern noch für ein paar mehr Familien in ganz vielen verschiedenen Arten.
Das ist doch ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Also wir bauen für uns ein Zuhause und laden die Natur dazu ein, mit uns zusammen zu leben. Und das ist ja das, was wir wollen. Also es ist ja das gerade so mit dem Thema Burnout, Stress, was wir alles so an Problemen gerade haben, ist immer der Bezug zur Natur. Und wenn wir dann, genau wie du gesagt hast, nicht permanent den Rasen mähen und alles dort aufräumen und super toll machen, sondern dass man ein bisschen Chaos erlaubt und die Natur einfach ihr eigenes Ding machen lässt, weil die kann das hervorragend ohne uns und kriegt das auch im Garten hin. Und meistens sieht es ganz, ganz toll aus.
Sieht schön aus.
Vielen, vielen Dank, Leonie, für den Input. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer, könnt ganz, ganz viel davon umsetzen. Wir haben heute einmal gehört, was wir eher nicht machen sollten, aber auch erklärt, warum nicht. Das ist mir immer ganz wichtig, nicht diese stumpfen Verbote, sondern zu erfahren, warum das eigentlich gerade negativ ist. Und damit wir mit einem positiven Feedback rausgehen, was wären drei gute Sachen, die wir machen können. Vielen Dank für deine Zeit und für den tollen Input, Leonie.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.